Alles jenseits von Routine und Konvention.
Okay. Und was tust du alles jenseits von Routine und Konvention?
Also Kreativität hat für mich ganz viele Ausdrucksformen. Ich bin nicht unbedingt der Typ, der sich meinetwegen bildhaft kreativ ausdrücken kann, was ich immer sehr bewundere. Sehe hier schöne Bilder um mich herum und denke, wow, das würde ich auch gerne können. Sondern wo ich in meinem Leben, in meinem Beruf, in meinem Umfeld eben ausgetretene Pfade verlasse und mich quasi in irgendeine Art von Dschungel begebe und den selbst für mich erschließe. Und damit meine ich jetzt eben nicht nur Wege in der Natur, sondern als Coach zum Beispiel Methoden auch mit in mein Repertoire aufzunehmen, die vielleicht nicht typisch sind. Ich glaube, ich sehe auch nicht aus wie der typische Coach. Ich bin ziemlich stark tätowiert.
Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Expertin für Kreativität, Mentorin für Führungskräfte, Künstlerin und Keynote-Speaker. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Und wenn du magst, die Produktion dieses Podcasts zu unterstützen, so habe ich in den Shownotes einen PayPal-Me-Link Code of Creativity eingefügt. Und wenn du magst, ich freue mich über jeden Cent. Alles Liebe. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute sitzt wieder eine wunderbare Frau vor mir, und zwar Jo B. Nolte. Herzlich willkommen, Jo.
Hallo Annette, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
Ich freue mich sehr. Und du, wir hatten gerade ein Vorgespräch nochmal und ach, es berührt mich immer, wie, mit welchen Schätzen an Erfahrung Menschen hierher kommen. Und das zu erfahren und das hier auch in dem Podcast sozusagen zu öffnen für andere, weil mich das einfach immer wieder fasziniert. Und du bist Coach und du arbeitest oder bist Gesellschafterin bei Iceberg Seminare. Das heißt, ihr coacht Firmen. Und wie bist du dazu gekommen? Wie kam es dazu?
Das war in der Tat ein langer Weg, denn ursprünglich habe ich was ganz anderes gelernt. Ich bin im Handwerk groß geworden, habe Herrenschneiderin gelernt, ein Ingenieurstudium absolviert und habe dann erst einige Jahre in der Textilbranche gearbeitet, an völlig verschiedenen Positionen von Einkauf, Verkauf, Vertrieb, Produktions- und Verfahrensentwicklung. Und irgendwann habe ich gemerkt, so der Umgang mit Menschen, der liegt mir. Das scheint mein Naturell herzugeben, aber ich hatte vieles davon ja noch gar nicht gelernt, sondern ich habe es einfach gemacht aus der Intuition heraus. Aber offensichtlich nicht alles falsch so. Und dann kam der Wunsch, ich möchte in Richtung Beratung gehen und habe mich dann eben entsprechend weitergebildet und qualifiziert als Coach und Trainerin.
Okay. Und was hast du da für eine Ausbildung gemacht als Coach und Trainerin? Also gibt es da so eine Spezifikation oder was war das?
Ja, nicht nur eine. Tatsächlich bin ich immer noch in Ausbildung. Das ist wirklich auch das Konzept des lebenslangen Lernens.
Absolut.
Das lebe ich, weil ich es natürlich auch versuche zu vermitteln. Und insofern, ich habe, oh Gott, ja, viele verschiedene. Also ich bin humanistisch und systemisch ausgebildet. Das heißt, auf der einen Seite habe ich so eine kleine Macke, Wortbegriffe, die nicht trivial sind, immer erstmal für ein gemeinsames Wortverständnis klären oder herstellen zu wollen, damit wir wissen, wovon wir reden, falls mal einer zuhört.
Ja.
Und systemisch bedeutet natürlich, dass es ja nicht nur allein um das Individuum geht, sondern dass ich es immer im Kontext betrachten muss, andere Rahmenbedingungen mit einbeziehe. Ob das ein Team ist, ob das Kolleginnen und Kollegen sind, ob es das Unternehmen und die Hierarchiestruktur sind etc. oder auch noch ganz andere Rahmenbedingungen.
Und was beglückt dich an diesem Beruf?
Zu sehen, wie jemand wächst. Also Persönlichkeitswachstum ist natürlich gemeint, nicht das Körperliche. Und das ist mir die größte Freude. Ich hatte vor vielen Jahren, als ich angefangen habe, 99 habe ich als Coach angefangen, hatte ich einen ersten Mentor, einen Dr. Panzer, Gott hab ihn selig. Der hat mir einen Satz gesagt, der mir unheimlich weitergeholfen hat. Er hat gesagt, weißt du, Joe, du bist dann ein guter Coach, wenn der Coachee meint, er hätte es auch ohne dich geschafft. Das hat meinen Narzissmus in dem Moment einfach wirklich in die Demut gebracht, richtig schön in die Knie gezwungen, dass ich dachte, ja, nicht, dann bin ich toll, wenn irgendjemand applaudiert und sagt, boah, da hast du mich aber toll weitergebracht. Sondern wenn ich beobachten kann, wie jemand wächst, und damals habe ich unter anderem Gründungsberatung gemacht, also jemand ist dann mit seiner Idee an den Markt gegangen und konnte ab sofort oder ab einem gewissen Zeitpunkt davon leben.
Ja.
Und das zu sehen, war für mich die größte Freude und hat mich so mit Dankbarkeit erfüllt, viel mehr als jede Rechnung, die ich geschrieben habe und die Überweisung, ja, die dann vielleicht auf dem Konto gelandet ist. Also dieses Sehen, wie jemand irgendeinen Schritt tut und ich einfach nur das Gefühl habe, vielleicht habe ich daran irgendwie partizipiert. Vielleicht hätte das ohne mich geschafft, vielleicht auch nicht. Das lässt sich eh nicht beweisen, aber das Gefühl geht einfach mit.
Herrlich.
Jemand lernt was dazu, wächst über sich hinaus.
Ja, wundervoll, wundervoll. Ja, ich bin ja auch Coach und ich empfinde das genauso. Ich finde, es ist ein Privileg, Menschen ein Stück weit zu begleiten und zu sehen, wie sie sich entwickeln. Das ist einfach toll, toll, weil ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Menschen, die mit irgendwelchen Themen kommen, ins Coaching kommen, das geht ja auch immer in Resonanz ein Stück mit einem selber.
Na klar.
Also, weil du denkst, okay, oder es spiegelt dir was oder keine Ahnung. Insofern kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Wundervoll.
Darf ich kurz was sagen dazu? Weil es gibt so Momente, da höre ich mich selber reden im Coaching und denke, Mensch, das wäre für mich auch eine gute Erkenntnis. Könnte ich auch selbst verwenden, wo auch immer das dann gerade herkam. Ja. Aber ich wachse dann auch mit.
Natürlich. Hast du für dich so Rituale oder Gewohnheiten, wo du dich selber auch spiegelst? Also wo du dich mit dir sozusagen in Medias Res gehst und sagst, okay, ich habe hier das und das. Also journalst du oder malst du oder was machst du?
Ich bin ein naturverbundener Mensch und ich bin jeden Tag draußen in der Natur bei Wind, Wetter, Sonne und allem, was dazugehört. Und der Wald ist mein bester Begleiter und mein größter Gesprächspartner. Ja. Er hat mich auch durch harte Zeiten schon durchbegleitet. Manche Bäume tragen heute noch meine Tränen in ihrer Rinde, haben meine Umarmungen aushalten müssen. Das klingt vielleicht esoterisch, aber gemeint ist einfach, ne, ich gehe durch den Wald und da kriege ich meine Resonanz. Und ich kann mich auch einfach auf den Moosboden legen und die Welt umarmen. Also ich habe einfach meine Möglichkeiten, dort wieder aufzutanken, sowohl Energie aufzutanken, als auch eben was loszuwerden, Ballast loszuwerden. Ich laufe ganz viel barfuß, wenn es geht, um auch einfach wirklich mich zu erden im wahrsten Sinne des Wortes, also einen Energieaustausch herzustellen. Und in dem Zuge, das ist nicht nur körperlich, sondern das ist feinstofflich und natürlich denke ich dann auch viel über mich und mein Verhalten nach und reflektiere mich auch.
Ja, wunderbar. Da fällt mir ein, wir hatten im Eingangsgespräch gesagt, du warst in Südafrika und hast eine Ranger-Ausbildung gemacht. Das fand ich ja sowas von abgefahren. Erzähl mir das, das müssen wir jetzt unbedingt alles wissen. Wie geht das? Bist du da drauf gekommen? Ich meine, das ist natürlich, also ich glaube, mir wären 1000 Sachen eingefallen, aber nicht Ranger zu werden in Südafrika. Wie war das? Erzähl.
Das ist verknüpft mit meinem Erstbesuch 1997 in Südafrika. Ja. Dort habe ich erfahren, dass man das machen kann und da ich sowieso schon schockverliebt war in das Land und die Menschen und vor allen Dingen die Natur, das ist ja immer das, was mir am meisten triggert, die Farben, die Gerüche, der Himmel, die Erde, diese rote Erde, dann natürlich die Tierwelt. Ja, so hat mich das einfach gepackt und es kam auf meine Bucketlist und leider hat es dann 13 Jahre gedauert. Das ist ganz untypisch für mich. Wenn ich mir was in den Kopf setze, bin ich eigentlich recht schnell. Aber warum auch immer, 13 Jahre später habe ich dann
dazwischen.
Habe ich mir dann gegönnt, diese Ranger-Ausbildung zu machen. Das heißt, ich habe mich da angemeldet und habe 5 Wochen dort vor Ort verbracht in einem sehr kleinen Private Reserve innerhalb des Krügerparks, wo also keinerlei Touristen, auch sonst keine Infrastruktur zu finden ist. Es ist dort nur ein Camp und eben Tiere und Natur drumherum. Und dort haben wir dann von morgens bis abends Tiere beobachtet, sind also immer rausgefahren auf die Pirsch. Auch in der Nacht und tagsüber dann, während die Tiere ruhen, haben wir dann gelernt. Also es gab dort eine Bibliothek. Ich habe mich also in Bücher gestürzt und ganz viel gelernt. Das endete auch mit einer Abschlussprüfung, die ich dann auch glücklicherweise bestanden habe. Also das habe ich zwar für nichts gemacht in dem Sinne. Ne? Ich brauchte jetzt nicht die Prüfung, um irgendwie durchs Leben zu kommen. Aber es war ein schönes Gefühl und ich habe jetzt auch zu Hause ein Zertifikat irgendwo im Schrank.
Das heißt, ich kann mit dir jetzt nach Südafrika reisen und du fährst mich mit dem Jeep. Durch die Game Resort.
Ich fürchte, das wäre sehr riskant, weil also eine komplette Ranger-Ausbildung ist natürlich über viele Jahre, man sagt so bis zu 10 Jahre mit Praxiserfahrung und so weiter. Aber was ich tatsächlich wohl mit diesem Zertifikat tun dürfte, wäre in Auffangstationen auch als Hilfskraft zu arbeiten.
Also Dakterie.
So ein bisschen, genau.
Für alle, die,
als Kind auch geliebt.
Für alle, die irgendwie jünger sind als wir jetzt. Dakterie war die Fernsehserie, wo es um wunderschöne Löwen und alles Mögliche ging. Genau. In Afrika, da konnte man sich so richtig wegträumen in ein Land, was gefühlt so weit weg war wie der Mond.
Ja, genau.
Aber das fand ich cool. Aber was hat es dich gelehrt, diese 5 Wochen? Ich meine, ich war nun mal 4 Tage in einem Game Resort und ich war wie verwandelt nach diesen 4 Tagen. Wie stelle ich mir das nach 5 Wochen vor? Das ist ja nochmal, was hat es dich gelehrt und was war das Besondere an dieser Ausbildung?
Es waren mehrere Aspekte. Ich bin natürlich hingefahren, um das zu machen für mich, habe aber tatsächlich auch für meinen Job und den Umgang mit Menschen ganz viel daraus gezogen. Mhm. Also zum einen, was ich dort wirklich gelernt habe, ist das Verhalten von Tieren zu beobachten und auch zu entschlüsseln. Also jede Art von Gebärden, die sie machen, von Ausdrucksformen, für uns natürlich nonverbal, weil die Tiersprache beherrsche ich jetzt leider noch nicht.
Aber kommt noch.
Genau, körpersprachliche Signale eben zu entschlüsseln und damit auch zu wissen, welche Verhaltensweise ist jetzt von meiner Seite aus, also von menschlicher Seite aus, empfehlens- und ratenswert. Mhm. Das war das eine und das fand ich natürlich auch mega spannend, aber auch darüber hinaus, es ging natürlich nicht nur um die Tierwelt alleine, sondern immer auch das Ökosystem als solches zu verstehen. Also allein schon anhand einer Landschaft zu erkennen, welche Tiere halten sich hier vorzugsweise auf. In der Steppe, in der Savanne, im Buschwerk und so weiter. Das ist sehr unterschiedlich und da gibt es natürlich Zusammenhänge. Wer sind die Fressfeinde und, und. Das heißt, was dort passiert ist und was ich dann später auch für meinen Job genutzt habe, ist, ich habe meine Sinne extrem geschärft. Ich habe Dinge wahrgenommen, von denen ich nicht wusste, dass ich sie wahrnehmen kann. Und das zeigt sich dann manchmal heute in Gruppen, also in meinen Seminaren beispielsweise. Dann lasse ich meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen durchaus mal in Kleingruppen was arbeiten und sitze oder stehe irgendwo im Raum und beobachte sie. Und gebe ihnen hinterher Feedback dazu. Und dann sagen die, aber du warst doch gar nicht daneben. Wie kannst du das denn mitgekriegt haben? Und ich habe halt gelernt, sowohl meinen Sinn sehr scharf zu stellen, zu fokussieren, also sowohl den Sehsinn als auch den Gehörsinn, als auch auf eine Art Wide Angle Vision nennt man das, ne? Also so die Breitsicht, Weitsicht. Also dann stelle ich quasi richtig auf Empfang und hole alles rein. Und das kann ich sehr gezielt ansteuern. Und das heißt, ich entschlüssele dann natürlich auch die Körpersprache, die ich ja sehe, wann jemand vielleicht irgendwie in Spannung gerät, wann er die Schultern anhebt, wie er im Gespräch irgendwie gezuckt hat. Und daraus sehe ich dann ja, ne, fühlt er sich gerade unwohl, in die Ecke gedrängt oder was auch immer und beschreibe das dann. Und dann sind die Leute natürlich völlig perplex und fragen sich, woher weißt du das?
Ja.
Ich habe es nur wahrgenommen, mehr nicht.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich stelle mir das, ich glaube, dass das, wenn man eh sehr wahrnehmungsoffen ist und man macht dann so 5 Wochen intensiv Wahrnehmung von morgens bis abends, glaube ich, dass man das dann wirklich ansteuern kann und auch ja feingranuliert irgendwie adjusten kann. Und das ist natürlich ein großes Geschenk. Also neben der Tatsache, dass du wunderschöne Tiere gesehen hast, aber dass du dir das selber sozusagen geschenkt hast, dass du da nochmal so eine Feinsteuerung kriegst in deiner Wahrnehmung, das finde ich irre.
Und ich bin ja intentionsfrei in das Ganze reingegangen, nur weil ich wollte diese Ausbildung einfach für mich machen, weil ich das faszinierend fand, die Tierwelt und Natur eben Afrikas. Und das war ein Geschenk an mich selbst, an mein Leben. Und dabei rausgekommen ist eben noch viel, viel mehr.
Ja, wunderschön, wunderschön. Großartig. Was steht denn jetzt auf der Bucketlist? Was für ein Galapagos.
Nee, das tatsächlich nicht, aber ich habe einen großen Wunsch noch. Ich habe ja mal eine Zeit lang hatte ich von Jane Goodall, das ist die Schimpansenforscherin, ein Schimpansenbaby als, nicht mal Baby, ein Schimpansen als Patenkind. Und ich möchte so unheimlich gerne mal dort auf diese Insel fahren und einen Schimpansen auf den Arm nehmen. Liebe Schimpansen und ich möchte einfach mal so ein Schimpansenbaby oder überhaupt einen Schimpansen auf dem Arm haben. Es muss kein Baby sein, völlig egal.
Und was ist aus dem Patenkind geworden?
Ja, das hat irgendwann hat diese Stiftung diese Patenschaften abgeschafft oder aufgelöst. Ich weiß gar nicht, warum genau. Also es gab da wohl, glaube ich, intern in der Organisation irgendwelche Streitereien oder so. Und damit endete das dann. Und ja, deswegen habe ich da jetzt kein Patenkind mehr. Kein Paten.
Doch wieder Dakterie mit Schimpansen auf dem Arm. Ich glaube, du warst Heavy-User.
Ich war wirklich Dakterie-Fan, das stimmt.
Ich Clarence, mich,
den schielenden
Löwen. Genau. Ich wollte auch immer einen Schimpansen haben, aber meine Eltern fanden das auch so semi. Aber ich kann mir das vorstellen, dass das ein Wahnsinnsgefühl sein. Vor allem Schimpansen haben ja sozusagen fast die gleiche DNA, bis auf ganz wenige wie die Menschen. Also ja. Ich glaube, dass die sind uns ähnlicher ja. als andere Säugetiere sozusagen.
Ja, Bonobos sind, glaube ich, noch näher dran, okay. auch wieder irgendwie noch ein Prozentpunkt oder ja. das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich glaube, Bonobos sind am allernächsten und die Schimpansen eng gefolgt.
Ja, ich finde auch die Arbeit, die sie macht, unglaublich
ja,
toll.
Ja, ich habe sie auch schon zweimal live gesehen, auch hier in Hamburg, genau, bei Veranstaltungen. Eine faszinierende Frau.
Und die wirkt so bescheiden. Ja. Die wirkt ja so wahnsinnig ja. bescheiden und ja, die, fast demütig. Aber ich glaube, wenn du dir dein Leben Tieren oder einer solchen Mission widmest, ja. dann ist das wahrscheinlich inhärent, dass das dann auch dazu, also dass das einfach so ist. Ich glaube, weil du einfach ja. allein vor der Schöpfung nochmal eine andere Demut hast, oder?
Absolut. Ich glaube, sie hat ihr Leben wirklich eben dieser Arbeit gewidmet und das strahlt sie auch aus und ist, wie du sagst, dabei so bodenständig, so bescheiden geblieben und so ausdrucksstark. Sie ist ja recht klein und zierlich.
Ja, und auch jetzt nicht, wo man sagen würde, das Charisma springt sofort aus ihren Äugeln. Eigentlich nicht. Also sie ist ja, eher so eine sehr bescheidene, schlichte
genau.
Frau.
Aber ich weiß noch, sie stand im Audimax in Hamburg hier und da waren über 1000 Zuhörer im Raum.
Krass.
Und sie tritt auf die Bühne und du konntest wirklich eine Stecknadel fallen hören. Es war so still. Keiner hat sich geräuspert, keiner hat gehustet. Ich glaube, wir haben nicht mal geatmet kollektiv. Und dann stellt sie sich dahin, auch erstmal fern des Mikros und fängt an, Schimpansisch zu sprechen. Das kann sie ja.
Wow.
Und macht Schimpansengeräusche und alle völlig fasziniert. Wir haben die Augen aufgerissen und dann ging sie zum Mikro und sprach ganz leise und sagte, das war Schimpansisch und ich habe sie mit folgenden Worten begrüßt. Ne? So herzlich willkommen oder irgendwas in der Art. Also sie hat uns einfach Schimpansisch begrüßt.
Nein.
Das war der Hammer. Also so aus und eben nicht jetzt, ne, wie du oder ich vielleicht einen Schimpansen nachmachen würden, sondern ich kaufe ihr ab, so sprechen Schimpansen, weil sie hat es ja so studiert, dass sie sich mit denen wirklich teilweise unterhalten kann.
Wahnsinn. Hm. Ich hatte allerdings mal in einem Tierpark, da war ich so 10 oder so, ein Erlebnis. Ich stand vor diesem Affenkäfig und war natürlich völlig fasziniert, weil, ne, du weißt, Daktari. Und ich dachte so, krass. Und auf einmal griff dieser Schimpanse durch den Käfig durch und nahm meine Brille.
Ja.
Und turnte mit dieser Brille, also um und um, ging also auf den Baum, fand das lustig,
ja,
hat sie aufgesetzt, sie runterfallen lassen, das ganze Programm. Ich so, ich stand da, war den Tränen nah, aber nicht wegen meiner Brille, sondern vielmehr, wie die Reaktion meines Vaters sein würde, dass meine Brille jetzt im Affen käme. Das war nicht richtig geil. Und drum und bei, alle haben sich natürlich kaputt gelacht. Ich fand es eigentlich auch lustig, aber die Angst vor meinem Vater war größer. Und dann hat dann irgendjemand sehr tapfer von den Pflegern meine Brille geholt.
Wieder hast du wieder bekommen.
Okay. Aber es war in Bremerhaven, ich werde es nie vergessen. Es war unglaublich. Oh, wow. Naja, aber ich kann das gut nachvollziehen. Was da war denn für dich nochmal, ich muss noch einmal noch zurückspringen zu deiner Ausbildung. Was war da das größte Highlight, wohl, also Highlight klingt so banal, nein, was dich am meisten bewegt hat, neben der Tatsache, dass deine Wahrnehmung sich noch so geschärft hat, weißt du das?
Ja, das war meine Ankunft dort tatsächlich.
Erzähl.
Ich bin dort nachts im Lager angekommen, abends um zehn, war stockfinster und ich reise sehr gerne und auch sehr viel, aber normalerweise ist mein Gefühl immer, wenn ich irgendwo hinkomme, dass meine Seele so ein bisschen länger braucht, ne, zu reisen. Die Aborigines haben das ja auch immer gesagt, obwohl sie nur zu Fuß gegangen sind durchs Outback, haben sie immer gesagt, wir lagern zwischendurch, damit die Seele hinterherkommt. Die Seele reist langsamer so. Und ne, wenn wir fliegen ja nach Südafrika, bin ich ja bestimmt nicht zu Fuß, gelaufen.
Wärst du noch unterwegs?
Genau, ne, so normal ist auch mein Gefühl, egal wohin ich reise, so die Seele braucht immer noch so einen Moment, bis sie da ist, bis sie angekommen ist. Und als ich in diesem Lager ankam, hatte ich das Gefühl, ich komme nach Hause, als ob ich da schon gewesen wäre. Also wie Heimat, das war so ein Heimatgefühl. Das mag komisch klingen. Ich war zwar vorher auch schon in Südafrika, aber wahrlich nicht an diesem Ort. Und ich habe das noch nirgendwo auf der Welt gehabt. Und dort war es wirklich so ein Ankommen und Ja, so ein Heimatverbundenheitsgefühl, wie ich es noch nie zuvor so stark erlebt habe. Und das war zwar im selben Moment auch schon wieder, also unterlag quasi den Geschehnissen des Abends, denn ich war gerade in meinen kleinen Bungalow gegangen, der mir zugeteilt wurde, als unser Guide ankam und klopfte und sagte, ja, kommt noch mal schnell raus, im Flüsterton. Wir haben gerade einen Leoparden im Camp. Also das ist ja einer der Big Five. Ne, wenn ihr den sehen wollt, kommt raus. Und ich hatte schon mein T-Shirt ausgezogen, wollte zu Bett gehen, schnell wieder das T-Shirt an und raus, und dann haben wir tatsächlich noch einen Leoparden im Camp gehabt und uns angeguckt und sind dann aber auf den Wagen gesprungen und natürlich hinterhergefahren, sind ja noch mitten in der Nacht dann eben zur Pirsch raus, haben dann auch noch jede Menge andere Tiere gesehen.
Wow. Und wenn du sagst, du hattest dieses Gefühl, ja, anzukommen oder so ein Zuhausegefühl zu haben, wie hast du das körperlich gespürt? Also hat es dich, also was war die Sensation sozusagen im Körper? War es einfach nur eine große Ruhe, die sich in deinem ganzen Körper ausgebreitet hat? Oder wie war das? Wie kann man das spüren?
Ja, ich habe das emotional, aber auch tatsächlich physisch gespürt. Also physisch war es wirklich wie so eine Wärmewelle und so ein, ich hatte das Gefühl, ich muss mich auf den Boden werfen, also so eine, um noch mehr in Verbindung zu treten. Und emotional war das eben so vertraut und so wohlig, also so ein Wohlgefühl, dass es in mir ausgelöst hat, in diesem Leben vermisse ich nichts mehr. Also ich bin komplett erfüllt, und wenn ich jetzt abtreten müsste und der Herrgott mich zu sich ruft, dann ist es so. Also es war einfach erfüllend.
Wie schön, weil ich glaube, wir streben ja alle nach so einer, oder nicht alle, aber bestimmt viele danach, sich komplett zu fühlen oder sich ganz zu spüren. Und gerade in dieser doch hektischen, lauten Social-Media-Welt und alles, was uns so auf uns einprasselt, gehen wir ja oft aus dem Kontakt, bewusst oder unbewusst, oder schotten uns komplett ab. Also es gibt ja nur diese Wahnsinnsextreme. Aber ich glaube, wenn man es irgendwann mal gefühlt hat, wie es sich anfühlt, an einer Stelle anzukommen, die einen so nährt, wo du das Gefühl hast, boah, hier ist alles gut. Jetzt könnte es Puff machen und ich bin weg. Dann ist das ein Sehnsuchtsgefühl, glaube ich, zu dem man dann immer wieder zurück möchte, in unterschiedlichen Facetten seines Seins.
Ja, und ich habe den Riesenvorteil, ich kann jederzeit wieder dorthin zurück, denn ich habe ja auch noch eine schamanische Ausbildung gemacht.
Ach, guck mal an.
Ja, diese
kommt
in Tirol.
Die nochmal eben um die Ecke.
Und für diejenigen, die jetzt denken, oh Gott, Schamanismus, ist das Voodoo? Nein, ich spiele nicht mit Püppchen und hau da Nadeln rein. Und nein, es ist auch nicht esoterisch, was auch bei vielen als Denkschublade sofort aufgeht, sondern es ist eben das alte Wissen über Natur und Heilkunde von alten Naturvölkern. So, und in dem Zuge, also der Natives aus Nordamerika, habe ich eben auch eine Art Heilung gelernt dort, und das ist, sich sein eigenes Medizinland zu kreieren, in das ich jederzeit quasi mit meinem Spirit Body reinreisen kann, also in Millisekunden Schnelle. Und mein Spirit oder mein Medizinland und damit auch mein Medizinplatz, den ich mir erschaffen habe, die sind nicht ohne Grund exakt identisch mit diesem Ort, an den ich eben heimgekehrt bin damals gefühlt, in Südafrika.
Wie abgefahren. Wann hast du denn diese Ausbildung gemacht?
Die habe ich 99 begonnen und bin immer noch dabei.
Okay.
Also das ist auch nicht mit dem Ziel, ne, einen Abschluss zu kriegen und jetzt bin ich Schamanin, ich betrachte mich nicht so, sondern einfach nur, je mehr Wissen ich von diesen verschiedenen Völkern bekommen kann, desto mehr hilft es mir auch im Leben, und manchmal wende ich das natürlich auch im Coaching an. Und letztlich hilft es mir einfach, mich zu erden, mich wirklich auch immer wieder in Heilung zu bringen, denn auch, ne, die Zeiten verletzen mich auch, Menschen verletzen mich oder ich verletze Menschen und vor allen Dingen auch mich selbst, und da brauche ich immer wieder auch meine Heilungsprozesse, und es ist ja wichtig, sich dann auch selbst helfen zu können, und das eben nicht nur aus der eigenen Kraft heraus, sondern immer auch in Verbindung mit der Natur.
Ich glaube, dass das, je älter man wird, umso wichtiger wird. Also ich habe heute Morgen, ich journal jeden Morgen, und schon irgendwie in Einstimmung darauf, dass du heute kommst, habe ich darüber nachgedacht, wenn man jung und am Start ist und in den Beruf startet und denkt so, dann ist man mutig und dann ist man naiv mutig und traut sich Dinge und hinterfragt das nicht und dann gibt eigentlich Vollgas. Und dann gibt es die Schläge des Lebens, die einen dann irgendwie da aus der Kurve tragen, einen weiser machen, einen empfindsamer machen und so weiter. Und plötzlich hört dieser Mut auf. Also der hört nicht komplett auf, aber du überlegst mehr, du hinterfragst mehr. Und das, wenn man ja eigentlich denkt, ach, im Alter wird alles cooler und entspannter, finde ich nicht. Also das war die Erkenntnis heute Morgen, dass das nicht so ist. So, weil ich habe mich mal sehr zurückerinnert, wie so mein Weg war, mein beruflicher und auch mein Sein einfach im Leben. Und dann denke ich, ich finde, es ist ein Irrglaube zu sagen, ab 50 wird das alles entspannter und alles ist natürlich, auf der einen Seite wird es entspannter, weil du viel mehr weißt und dich einzuschätzen weißt, aber das, was das so aufregend gemacht hat, so am Anfang des Lebens, so mit 20 oder drüber, oh, egal, komm, wir machen das jetzt und so, da wird gar nicht groß gefackelt und dann wird es einfach erledigt oder gemacht oder erlebt. Und das war die Erkenntnis von heute Morgen. Ich denke so, wie schön, wenn man Tools hat, so wie du sie jetzt hast, das damit sein zu können, dass es so ist, weil das können wir ja nicht ändern, sondern wir sind ja die Summe aller Schläge und Freuden, so, die wir so im Leben hatten. Trotzdem zu sagen, ja, aber ich habe eine Chance, mich zu erden, ob es die Natur ist, ob es whatever ist, ob es Trommeln ist oder ich weiß nicht was, finde ich total spannend.
Ja, und ich glaube, den Mut aber auch immer wieder zu finden, also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, ne, dass es entweder ist es auch ab einem bestimmten Zeitpunkt oder es ist vielleicht für einen bestimmten Zeitraum, dass man mal den Mut oder die Energie auch nicht aufbringt, sich immer wieder all dem zu stellen, weil natürlich Schläge auch Spuren hinterlassen und ne, damit meine ich natürlich jetzt nicht nur physische Schläge, sondern aller Art.
Genau.
Und ich erinnere mich auch an eine Phase vor, jetzt muss ich schnell rechnen, 6 Jahren, ne, da waren einfach zu viele Schläge in dem Jahr, die mich wirklich niedergeknüppelt haben, also von Gesundheit über Verluste von liebgewonnenen Menschen und so weiter und so fort. Also da kam eins nach dem anderen, dass ich wirklich nach einem halben Jahr, das war wöchentlich war irgendwas und auch größere Geschichten, nach mehreren Monaten, das war weniger als ein halbes Jahr, habe ich auf den Knien gelegen, habe geheult und habe Gott angefleht, ne? Lass gut sein, also lass einfach gut sein. Jeder einzelne Schlag, okay, kann ich alles verdauen, aber jetzt ist genug, ich kann nicht mehr. Und habe dann ein halbes Jahr auch wieder mich richtig aufbauen müssen und habe dann auch gedacht, ne, so habe ich den Mut verloren oder die Kraft verloren, mich dem zu stellen. Und kann aber sagen, das war eine Phase und ich habe mich da auch wieder rausmanövriert. Das hat seine Zeit gebraucht und da glaube ich, ist es super wichtig, dass wir immer auch liebevoll mit uns selbst sind. Uns auch zugestehen, diese Schwäche oder diese Phase der Mutlosigkeit, um dann eben auch wieder irgendwann Fuß zu fassen. Und eins meiner Lieblingsthemen auch in meinen Coachings und Seminaren ist Vertrauensbildung. Mhm. Und Vertrauen fängt natürlich auch bei mir selber an. Also ne, ob es das Urvertrauen ist, das ich mitbringe, ob es das Selbstvertrauen ist, aber dann eben auch verschiedene Vertrauensformen in bestimmte Menschen und wie baue ich es eigentlich auf und auch mit Rückschlägen umzugehen, es wieder zu animieren, all das. Und ich glaube, dass ähnlich eben, wie es mit dem Vertrauen ist, auch ne, dieser Kampfgeist, um das Leben irgendwie zu bewältigen, das ist, es ist ein Risikokapital und deswegen braucht es Mut und ist nichts für Feiglinge.
Das stimmt und ich glaube auch, damit habe ich mein Journaling heute beendet, indem ich schrieb, letztendlich ist das auch menschlich. Wir sind auch die Summe unserer Widersprüche. Also gerade wenn wir uns 1000 Sachen vornehmen und bam, bam, das mache ich jetzt und volle Kanne, kann es nach 3 Tagen auch wieder vorbei sein mit dieser Anschubsenergie und dann machst du es nicht. Und das ist auch in Ordnung. Also ich will jetzt nicht zur Prokrastination aufrufen, aber ich glaube, ich will so zum Menschsein aufrufen, dass das eben in seiner Vielschichtigkeit dazugehört. Es gehört einfach dazu, Dinge Vollgas, begeistert zu sein und ich bin sehr schnell zu begeistern für 1000 Themen, aber wenn es mich an irgendeiner Stelle langweilt oder ich merke, puh, mir geht die Kraft aus oder vielleicht ist es doch nicht das Richtige, dann lasse ich es auch wieder sein.
Ja.
Das wurde mir immer ausgelegt als, du machst mal 1000 Dinge und machst nichts zu Ende, was natürlich Quatsch ist, aber das ist tatsächlich, und sich dafür nicht schlecht zu machen, sondern zu sagen, ja, Menschen haben Ansprüche, sagen, ich will jetzt die und die Gewohnheit machen und 2 Tage später fangen sie wieder an zu rauchen. So, das kann passieren und das ist Menschsein. Und deswegen nicht fertig zu machen, sondern zu sagen, okay, vielleicht ist noch nicht der richtige Zeitpunkt aufzuhören oder
ganz genau.
Whatsoever. So.
Und das denke ich auch, wenn man da ehrlich zu sich selber ist, hinzugucken, ist es jetzt nicht dran, noch nicht dran oder ist es eine Ausflucht, die ich suche?
Ne? Genau. Und das, für was kompensiere ich sozusagen? Und ich glaube, je älter wir werden, umso mehr fangen wir an, wenn wir Stress haben, zu kompensieren. Ich glaube, das ist so ein schleichender Prozess durch Drogen, durch zu viel Arbeit, durch keine Ahnung was. Und das auch mal sich mal anzugucken, wo kompensiere ich etwas, wo ich Angst vor habe oder wo ich keine Kraft spüre oder wo ich nicht mutig bin oder zu mutig war oder whatever. Also es, und ich, mein Vater wäre gestern 90 geworden und tatsächlich ist er nur 68 in seinem Leben geworden, was ich enorm früh finde. Und darüber habe ich nachgedacht, weil wie er sein Leben gelebt hat, ist er 32 geboren, also kurz vorm Krieg, und hat dann alles auch mit Schwung mitgenommen, was dann danach folgte. Und dachte ich, war der eigentlich glücklich? Und ich kann es mit einem krassen Nein beantworten. Also aus meiner Kindperspektive und jungen Erwachsenen. Weil er irgendwann seine ganzen Ängste und Sachen tatsächlich kompensiert hat durch tausend Dinge. Und dachte ich, wie schade.
Ja.
Wie schade. So, und dass man auch mal guckt, wo kompensiere ich tatsächlich? Oder indem ich Netflix von morgen bis leer gucke oder keine Ahnung, da gibt es ja sehr viele Sachen. Und warum tue ich das? Und sich das mal wirklich gewahr zu werden. Ja, irgendwie war das heute ein philosophischer Morgen und der setzt sich jetzt fort mit dem Gespräch, weil ich das so wertvoll finde, da auch ganz ehrlich hinzugucken. Was tue ich mit Anfang, Mitte, Ende 50, keine Ahnung, und wie tue ich das und warum tue ich das so, wie ich das tue? Und sich auch selber zu vergeben, wenn es mal nicht alles so gestreamlined läuft, wie man sich das vielleicht mal vorgestellt hat.
Absolut. Das, was du beschreibst, dieser Kompensation, war bei mir früher ein Muster. Ich habe fast immer alles über Arbeit kompensiert. Nämlich, wenn irgendwas wehtat, gefehlt hat, gestört hat, dann habe ich mich halt in die Arbeit gestürzt, ob es Liebeskummer war oder irgendwas anderes, dann einfach mit Arbeit meinem Leben wieder einen Sinn, Struktur und Sicherheit eingehaucht, vermeintlich zumindest. Und das hat dann irgendwann auch seinen Weg, aber aus meinen Tiefen herausgefunden. Und ich hatte damals einen Anlass, einer meiner Kater ist gestorben, das ist jetzt schon 12, 13 Jahre her, und das habe ich dann zum Anlass genommen, all den alten Schmerz, der in mir war, hochkommen zu lassen, einfach zuzulassen. Also eben, ne, der Kater, das war schon sehr traurig, weil für mich ist mein Kater auch Familienmitglied, aber das war es eben gar nicht allein, sondern es war wirklich nur so der Auslöser, der den Knopf quasi gelöst hat. Und dann kamen all die alten Schmerzen hoch und ich bin einfach mal 5, 6 Wochen richtig in eine Depression gerutscht, also in eine depressive Phase. Nicht die Krankheit der Depression, ne, sondern wirklich einen temporären Zustand, was ich aber zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht wusste.
Der auch Angst macht.
Natürlich. Und ich bin auch zu einer befreundeten Psychologin gegangen einmal, um einfach ihr zu beschreiben, wie es mir geht, wie ich das sehe, wofür ich das wohl gerade brauche und wie ich das bearbeite, und mir von ihr abzuholen, brauche ich jetzt eine Therapie, brauche ich eine Hilfe von außen oder schaffe ich das alleine? Und sie sagte nach der einen Session, so wie du das angehst, schaffst du es alleine, du brauchst mich nicht, aber wenn du mich brauchen solltest, bin ich für dich da. Und schön, das war ein super Gefühl, dass ich dann auch die Geduld mit mir hatte, mich wirklich, ich habe mich so sehr zurückgezogen, ich bin aus dem Haus und Garten nicht mehr raus, also überhaupt nicht unter Menschen, weder in Supermarkt noch zum Sport, noch, ich bin nicht mal spazieren gegangen, was für mich ganz ungewöhnlich ist, weil das mein tägliches Ritual ist. Aber ich konnte es nicht. Ich konnte nicht Menschen begegnen. Das war einfach nicht möglich. Ich habe auch nur geweint. Und das musste alles mal raus. Und dann war der ganze Schmerz, mein ganzer Seelenschmerz von frühester Jugend an, lag jetzt plötzlich mal ausgeweint vor mir.
Gut so.
Ja,
gut so.
Es war eine interessante und gute Phase. Im Nachhinein natürlich, nicht während ich drin war.
Drin war es natürlich nicht so cool. Aber ja, super, dass du das so zugelassen hast.
Ja, und es fällt mir auch nicht schwer, wie du merkst, ne, auch darüber zu sprechen. Ja. Weder ist mir das peinlich, noch bin ich jetzt noch schmerzbehaftet damit, sondern ich habe dadurch auch gemerkt, dass eben diese verbuddelten Schmerzen irgendwann an die Oberfläche müssen, und habe seitdem auch einen ganz anderen Umgang damit. Also diese alten Schmerzen habe ich jetzt für mich, glaube ich, weitestgehend verarbeitet. Zu 100% vielleicht nicht, weil im Unbewussten wird immer was schlummern, was ich nicht erreiche. Aber aktuelle Schmerzen, die seitdem immer mal wieder auch entstanden sind, also oder Enttäuschung und so weiter. Ich glaube, dass ich damit sehr viel bewusster umgehe und nicht wieder so ein tiefes Grab in mir anlege.
Das ist doch wundervoll. Ich finde das mega schön mit dir heute hier, und hier geht es ja um Kreativität. Und was ist Kreativität für dich, also für dich ganz persönlich?
Alles jenseits von Routine und Konvention.
Okay. Und was tust du alles jenseits von Routine und Konvention?
Also Kreativität hat für mich ganz viele Ausdrucksformen. Ich bin nicht unbedingt der Typ, der sich meinetwegen bildhaft kreativ ausdrücken kann, was ich immer sehr bewundere. Sehe hier schöne Bilder um mich herum und denke, wow, das würde ich auch gerne können. Sondern wo ich in meinem Leben, in meinem Beruf, in meinem Umfeld eben ausgetretene Pfade verlasse und mich quasi in irgendeine Art von Dschungel begebe und den selbst für mich erschließe. Und damit meine ich jetzt eben nicht nur Wege in der Natur, sondern als Coach zum Beispiel Methoden auch mit in mein Repertoire aufzunehmen, die vielleicht nicht typisch sind. Ich glaube, ich sehe auch nicht aus wie der typische Coach. Ich bin ziemlich stark tätowiert.
Hoho.
Auch sichtbar, ja, also die Arme bis hin zu den Händen, also nicht die Hände komplett, aber so. Also wenn ich die Ärmel nur ein bisschen hochkrempel, sieht man es und noch viele andere Stellen. Und ich bewege mich durchaus in einem Umfeld, also in Unternehmen oder auch Behörden, wo das nicht so typisch ist. Mhm. Und nun bin ich mit meinen 58 Jahren eben auch kein junger Hüpfer mehr, sondern also eine gestandene ältere Dame, wenn man so will.
Und, Don't say this.
Also auf jeden Fall, ich drücke das, glaube ich, durch meine Art, wie ich bin oder mich auch zeige, nicht unbedingt so außen. Damit meine ich jetzt nicht krampfhaft jugendlich sein zu wollen, sondern einfach, ich kleide mich so und gebe mich so, wie ich glaube, dass es zu mir passt. Dazu gehören auch die Tattoos, dazu gehören eben auch Methoden, die vielleicht nicht typisch sind in der Anwendung und ich glaube aber, das macht es eben besonders und das ist eine Form der Kreativität, sich das zu trauen und nicht nur zu sagen, ich gehe nur auf das Bewährte zurück. Also ich habe meinen typischen Coaching-Standard-Fragebogen und wenn ich den abgearbeitet habe, dann bin ich ein guter Coach. Ganz im Gegenteil, ich folge zu 100% meiner Intuition und die kann gar nicht anders, als kreativ zu sein.
Wundervoll, wundervoll. Das ist doch ein herrliches Abschlusswort, liebe Jo. Ich danke für das Gespräch, es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Vielen Dank, mir auch.
Und ich bin gespannt, was noch alles auf der Bucketlist ist. Wir werden es verfolgen. Also alles Liebe.
Danke, das wünsche ich dir auch.
Bis bald. Alle. Ciao, ciao. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Shownotes. Oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram, Annette_Schaper_COC. Bis bald.